Wir wissen aus der Organisationsforschung, dass 2/3 aller Change-Projekte eigentlich nicht da enden, wo man sie mal sich vorgestellt hat. Wie gesagt, da gibt es ein paar Kritiken, aber im Grunde genommen gibt es wirklich sehr, sehr viele Changes, die einfach scheitern. Und die scheitern seltener an schlechten Projektmanagern oder an der schlechten IT, sondern weil man die Menschen nicht richtig mitnimmt in diesen Veränderungsprozessen.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Hey, schön, dass ihr reinschaltet. Das Thema heute im Podcast ist digitaler Stress und zu Gast im Podcast ist Dr. David Bausch. David ist stellvertretender Abteilungsdirektor bei der Commerzbank AG und hier Spezialist für die People-Konzerntransformation. Und er hat gleichzeitig noch ein kleines Startup gegründet und ist noch selbstständig, berät Unternehmen, Organisationen bei der Bewältigung von digitalen Stressthemen, dem Aufbau von Systemen, damit Organisationen mit diesem Thema wirklich besser zurechtkommen. Er ist gleichzeitig auch noch Speaker, Buchautor. Das Buch werden wir im Podcast hier verlinken und in den Shownotes. Er lehrt darüber hinaus auch noch an der Hochschule Mainz im Bereich des Change Managements. Ihm liegt genauso wie mir das Thema wissenschaftlicher Wissenstransfer am Herzen. Und das Thema ist extrem wichtig, glaube ich, für ganz viele Organisationen aktuell. Ein riesengroßes Thema, weil es maßgeblich die Performance von Organisationen beeinflusst. Und von daher hört mal rein, Podcast lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß. David, dass du mit dabei bist im Podcast. Freue mich jetzt, mit dir über ein Thema zu sprechen, das, sage ich mal, wirklich nahezu alle Betriebe im Moment betrifft, Personen betrifft. Stress, der entsteht durch Digitalisierung, Digitalisierung in der Arbeit, ja, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Du hast dazu sowohl promoviert als auch jetzt noch ein Buch veröffentlicht. Und ich hatte dir auch schon gesagt, wichtig in meinem Podcast, mein Fokus liegt immer darauf, auch gerade eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis zu bringen. Und das ist natürlich in der Regel mit einem Paper schwieriger, über Bücher oder Podcasts einfacher. Und deshalb so mein Ansatz. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und würde dir erstmal den Ball rüberspielen, dass du vielleicht mal 2, 3 Sätze nochmal sagst, wer du bist, was du machst und vor allem, wie du zu dem Thema, ja, digitaler Stress gekommen bist.
Ja, lieber Lukas, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast sein kann, denn dieser Praxistransfer, den du auch gerade thematisiert hast, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin, ja, auch wenn ich, wie wir beide in der Forschung mal beheimatet waren, bin ich durch und durch ein Praktiker geblieben. Und ja, vielleicht, bevor ich auf das Thema und das Buch eingehe, einfach ein paar Worte zu mir, denn das, was mich so umtreibt, ist ein bisschen vielschichtiger. Ich bin von Haus aus Commerzbanker, also ich bin in unserer zweitgrößten Bank, die Bank für den Mittelstand, wenn man jetzt ein bisschen Werbung machen möchte, beheimatet, da seit vielen Jahren. Bin aber tatsächlich 2020 in die Situation gekommen. Ich war gerade in meiner Promotion und wir wissen es alle, die Pandemie kam und mein Forschungsthema Technostress, so wie das Gebiet in der Forschung seit den 80er Jahren heißt, wurde auf einmal für eine breite Masse von Relevanz. Und dann wurde ich angefragt von verschiedenen Unternehmen, kannst du mal bei uns irgendwie einen Vortrag halten oder uns generell irgendwie aufklären zu dem Thema, wie können wir mit dieser Belastung umgehen? Und ja, ich wollte das natürlich irgendwie bedienen und gleichzeitig wollte ich nicht als Commerzbanker dort auftreten und habe deswegen die, ja, neutrale Rolle von Digi2Place gegründet, einer ja, kleinen Managementberatung, die ich in dem Zuge gegründet habe, um eben einfach hier in der neutralen Rolle auftreten zu können. Und Digi2Place gibt es jetzt quasi im vierten Jahr und ist seitdem ja, schön am Wachsen. Also das Thema wird einfach immer mehr nachgefragt und das ist für mich ganz schön. Und am Ende meiner Promotion, ja, da stellt man sich ja auch immer dann die Frage, was machst du denn jetzt mit deinen Erkenntnissen? Du hast es schon gesagt, in so einem Paper, das liest halt keiner in der Praxis. Also das ist international schöne Reichweite, aber halt für die Praxis ist es nichts. Und dann steht jeder eigentlich an dem Punkt, veröffentliche vielleicht meine Dissertation in irgendeinem Fachverlag. Also Springer bietet da ja ganz großartige Möglichkeiten an sich. Aber ja, die Bücher kosten 70 Euro zum Teil. Und wen das nicht abschreckt, da hätte ich gedacht, den schreckt zumindest der Titel ab. Und da steckte eben der Begriff eine empirische Analyse drin. Und ich war mir überzeugt davon, dass niemand das freiwillig lesen möchte.
Ja, bei mir im Übrigen auch. Also sobald die empirische Analyse Analyse da noch mit auftaucht, kannst du es, glaube ich, sowieso beim Verkaufen.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr abschreckend, glaube ich. Irgendwo auch zu Recht, wenn man mal reinguckt in die ganzen statistischen Datensätze, mit denen man da jongliert. Und dann kam in mir dieser Punkt, den ich am Anfang erstmal ausgeschlossen habe, weil jetzt nochmal ein Buch schreiben, oh Gott. Aber es wurde mir da nahegelegt und so habe ich mich an einem populärwissenschaftlichen Buch versucht, ohne zu wissen, ob ich damals einen Verlag habe, der das Thema aufgreift. Ich war überzeugt, dass das Wichtigkeit hat, aber habe erstmal losgeschrieben. Und mir ist es wichtig, dass ich hier kein Lehrbuch habe, wo man halt irgendwie mal reinguckt, wenn es nötig ist, sondern mit dem Buch Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt, habe ich eben versucht, etwas zu schreiben, was man auch mal gerne am Wochenende auf dem Sofa irgendwie sich zuführen würde. Deswegen ist es, also finden sich verrückteste Beispiele da drinne, die man so nicht erwartet, von irgendwelchen Serien- und Filmanekdoten, Terminator, Game of Thrones, über ja den digitalen Stress des Bayern-Profis Choupo-Moting. Vielleicht kommen wir da noch vorbei in der heutigen Veranstaltung. Und das war mir einfach wichtig, es so praxisnah zu halten und trotzdem ist halt alles wissenschaftlich fundiert wiedergeben zu können. Und jetzt, nachdem das Buch ungefähr 5-6 Wochen auf dem Markt ist, glaube ich, ist der Start wirklich gut gelungen. Die Resonanz ist toll und ich freue mich, dass dadurch dann auch so Themen wie unser Podcast heute entstanden ist.
Also, was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden das Buch auch mal verlinken in den Shownotes. Aber ich möchte nochmal auf die empirische Analyse zurückzukommen und das ist eben auch der Grund, glaube ich, warum es aber wichtig ist, eben doch nochmal zu differenzieren zwischen eben dem wissenschaftlichen Arbeiten und eben populärwissenschaftlichen Arbeiten. Man kann jetzt so ein Buch, wie du es gerade beschrieben hast, daraus ableiten, aber die wissenschaftlichen fundierten Arbeiten sind eben wichtig, glaube ich, um auch solche Themen grundsätzlich und grundlegend zu erforschen, weil sonst könnte ja jeder irgendwie seine Behauptungen in deinen Raum schmeißen rund um digitalen Stress und ob die dann richtig sind oder nicht, das werden wir dann nie erfahren. Du hast das wunderbar, glaube ich, da sag ich mal, auseinandergelegt und aufgezeigt, was sich hinter digitalem Stress befindet. Also ich denke, da sollten wir auch vielleicht gleich an dem Punkt mal reingehen und einsteigen, den digitalen Stress, und du hast es gesagt, insbesondere seit Corona natürlich und der Pandemie und dem Homeoffice, in dem jeder zumindest eine gewisse Phase vermutlich gesessen hatte, haben wir das erlebt, dass das digitales Arbeiten plötzlich ganz andere Stressoren hervorruft, sowohl, sage ich jetzt mal, im täglichen Doing, was die eigene Arbeit betrifft, als auch wirklich das Kommunizieren und das Arbeiten mit Führungskraft, vielleicht mit dem Team, und deshalb würde ich einfach mal sagen, bevor wir da einsteigen, kannst du noch mal so einen groben Abriss mal ganz kurz machen, jetzt insbesondere auch wissenschaftlich fundiert, aber vielleicht auch einfach ausgedrückt, was ist ein digitaler Stress? Weil es ist ja doch mehr als nur die einfache Erreichbarkeit, weil ich jetzt ein Handy habe, das hatte ich davor ja auch schon.
Ja. Absolut richtig, super Punkt, weil das ist auch das, was mir immer auf LinkedIn und all den Medien so ein bisschen als erstes entgegenschwappt, von wegen, ja, ständige Erreichbarkeit, Bildschirmzeit. Ja, aber es ist eben viel mehr. Und vielleicht mal ein historischer Abriss an der Stelle. Ich hatte gesagt, es wird schon ein bisschen länger erforscht. In diesem Jahr quasi feiert das Forschungsfeld 40-jährigen Geburtstag. 1984 war es. Greg Broad, der mit seinem Buch den Stein ins Rollen gebracht hat. Und tatsächlich waren es die, vor allem die amerikanischen Bibliotheken, die das befeuert haben, denn dort wurden erstmals verschiedene IT-Systeme implementiert. Also da sprach man natürlich noch nicht von digitaler Transformation und es war natürlich auch nicht ansatzweise so viel wie heute, aber die Menschen waren das überhaupt nicht gewohnt und die Bibliothekare. Und ich sage immer ganz gerne an der Stelle, ja, das waren tolle, literarisch ausgebildete Menschen, die konnten dir wahrscheinlich jede Woche drei Bücher empfehlen, von denen sie in der letzten Woche zwei selbst gelesen haben. Also wirklich hochqualifizierte Menschen, aber halt nicht in dem Gebiet mit Technologien umgehen zu können. Und man merkte dann relativ schnell, oh ja, das hat ja eigentlich viele Vorteile, so rein rational gesehen, so elektronisches Verwaltungssystem und so Sachen. Aber ja, die Menschen haben da eine gewisse Überforderung draus entwickelt. Und das führte dann die Forschung dazu, dass man sich sehr lange mit Bibliotheken und deren Transformationsprozesse, wenn man es heute so nennen würde, beschäftigt hat. Und die Forschung hat hier fast 20 Jahre so ein bisschen im Dunkeln getappt, weil man wusste zwar, okay, da entsteht eine Belastung, aber digitaler Stress ist ja ähnlich wie analoger Stress halt hoch individuell. Und deswegen hat sich die Forschung hier sehr, sehr schwer getan, wirklich Stressoren zu identifizieren, die für die breite Masse eine Relevanz haben. Und dann war es 2007 eine ganz bemerkenswerte Studie, die den wunderbaren Titel trägt, die Auswirkung von Technostress auf Stress im Allgemeinen und die Produktivität. Und die hat tatsächlich so einen Meilenstein für die Forschung bereitgestellt. Das war so die Studie, es ist mit ziemlicher Sicherheit die am meist zitierte Studie des ganzen Forschungsfeldes. Warum? Hier wurden erstmalig 5 Stressoren identifiziert, die für die digitale Stressbelastung einen Einfluss haben. Und das gab es vorher nicht. Und das ist, glaube ich, der Grundstock gewesen, auf dem alles aufbaut. Und deswegen vielleicht nochmal vereinfacht die Definition. Ja, digitaler Stress ist Stress, der von Technologien ausgelöst wird. Wenn mir das aber jemand so sagt, dann hilft mir das persönlich jetzt nicht viel. Also mir hat nie was geholfen, wenn jemand sagt, oh, du bist da gerade gestresst. Ja, aber ich will ja wissen, wo kommt der Stress her? Wo entsteht der? Weil dann kann ich was dagegen tun. Und das war eben das Entscheidende an dieser Studie, wo man sagt, okay, anscheinend sind es diese 5, die einen Auslöser haben. Das war das Jahr 2007, also da sind wir schon ein bisschen hinterher. Und es kristallisieren sich auch ein paar weitere Stressoren jetzt dazu. Und wahrscheinlich gibt es auch welche, die für Leute Stress auslösen, die noch nicht erforscht sind. Aber ich denke, die Forschung ist natürlich noch nicht am Ende an dieser Stelle. Und da wird es sicherlich noch weitere geben. Und gerade seit der Pandemie ist da so ein Fokus drauf, dass das Forschungsvolumen auch hier stark angestiegen ist. Es ist ja ähnlich wie mit Corona-Impfstoffen. Also plötzlich hatten wir die Pandemie da und jede Woche wurden dann tausende neue Studienartikel weltweit veröffentlicht. Wenn der Fokus einmal auf dem Thema ist, dann entsteht da wahnsinnig viel Forschung. Und ich denke, mit digitalem Stress wird es sehr ähnlich sein.
Lass doch mal nochmal gleich an dem Punkt einsteigen, die Corona-Pandemie, und wenn du vielleicht an dem Beispiel nochmal so skizzierst, wo jetzt da wirklich verschiedene digitale Stressoren aufgetreten sind, Stressmomente für die einzelnen Personen.
Ja, sehr gerne. Also ich fange das immer ganz gerne an mit im Englischen würde man sagen Techno-Overload. Wie gesagt, das Forschungsfeld heißt Techno-Stress. Ich übersetze es ganz gerne ins Deutsche, also mit digitaler Überladung. Das passt dann, glaube ich, ist leicht zugänglicher und beschreibt im Endeffekt, dass es immer mehr Technologien an unserem Arbeitsplatz werden, die uns ja erstmal produktiver machen sollen. Und diese Zunahme an immer mehr Technologien führt aber auch dazu, dass wir natürlich erstmal lernen müssen, die Komplexität zu durchdringen. Und Komplexität ist hier ein zweiter Stressor. Also je nachdem, wie umfangreich diese Technologien ja sind, bringen die einen gewissen Komplexitätsgrad mit. Ich sage immer an der Stelle, man solle sich mal ein SAP-System von vor 10 Jahren vorstellen. Das war so komplex, weil es natürlich so viele Prozesse abbildet oder andere entsprechenden Systeme. Also hier die Komplexität zu dringen, ist für viele Menschen auch ein Thema, was wirklich belastend und dann zu Stress führen kann. Dieser Komplexitätsstressor, der geht sehr Hand in Hand mit dem Stressor der Unsicherheit im Umgang, also das Handling. Wie bediene ich denn die Software? Wo finde ich was? Und je nachdem, wie komplex eine Anwendung ist, desto schwieriger ist das Handling dann im Zweifel auch. Wenn ich da mal wieder das SAP-Beispiel benutzen kann. SAP ist jetzt nicht durch seine Intuität in der Umsetzung bekannt oder in seiner leichten Handbarkeit. Und diese beiden Stressoren, das sind auch tatsächlich welche, die eine ältere Zielgruppe stärker belasten. Also es gibt auch erste Studien, die gehen auch genau in diese Richtung, aber auch junge. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, es ist so die Digital Natives versus die Digital Immigrants, sondern das belastet schon beide Gruppen, die Digital Immigrants gewissermaßen ein bisschen mehr. Wie gesagt, das wären Stressoren 2 und 3. Und dann gibt es den Stressor, den ja sehr viele schon wahrgenommen haben, im englischen Original Techno-Invasion. Ich übersetze ihn ganz gerne mit Entgrenzung. Dadurch, dass halt wir mobile Arbeitsmöglichkeiten haben, die großartig sind. Also das Buch ist jetzt auch keine Kritik an all dem, sondern es soll eher aufzeigen, wie kann man die dann bestmöglich für sich nutzen? Und diese Entgrenzung von Beruf und Privatleben verdeutlicht eben, wenn wir jetzt überall arbeiten können, dann hat das natürlich Vorteile für auch die Verbindung von Work-Life-Balance, keine Frage. Aber ich habe halt den privatesten Ort dann auch mit Arbeit quasi konnotiert. Und das ist halt dann, wenn ich dort eigentlich meine Energiereserven wieder aufladen sollte, ist das ein bisschen schwer. Und wenn ich am Abends noch am Sofa irgendwie meine Mails checken kann mit dem beruflichen Smartphone, dann verdeutlicht das halt eben diese Entgrenzung eben ziemlich stark an der Stelle. Und dann haben wir den letzten Stressor, der wurde sehr lange sehr stiefmütterlich betrachtet. Aber seit letztem Jahr habe ich so das Gefühl, dass hier eine wirkliche, der Fokus einfach deutlich größer geworden ist. Das ist das Thema Jobunsicherheit. Kann eine KI, kann ein intelligenter Algorithmus meinen Arbeitsplatz ja, gefährden mittelfristig. Und das wusste man jetzt schon sehr lange. Wie gesagt, auch dieser Stressor ist 2007 identifiziert worden. Und es gibt ganz viele verschiedene Studien, die alle in eine Richtung gehen. Die sagen allesamt, es werden Millionen von Arbeitsplätzen verschwinden im Zuge dieser digitalen Transformation. Die sagen aber allesamt auch, es werden wahrscheinlich vergleichbar viele neue entstehen. Das Problem ist nur, die haben ein anderes Kompetenzset und du kannst jetzt hier nicht 1:1 matchen. Deswegen sind so Themen wie Reskilling, Upskilling einfach ganz von Wert an der Stelle. Und warum ich gesagt habe, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, seit wir letztes Jahr das Zeitalter von ChatGPT und anderen KI-Anwendungen haben kennengelernt und was die alles können und wie weitreichend die sind, haben wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie groß diese Revolution, die da uns bevorsteht, eigentlich wird. Und plötzlich, und das zeigen auch Studien, die quasi nach 2023 veröffentlicht worden sind, ist dieses Bewusstsein, oh, da könnte das auch meinen Arbeitsplatz bedrohen, eben ein echtes Thema geworden. Und was hier noch hinzukommt, ist tatsächlich auch, dass ja viele glauben, es betrifft jetzt eher so die Niedrigqualifizierten. Aber auch das ist ein Irrglaube, denn es trifft auch hier wirklich sehr viel Hochqualifizierte. Ich nutze da mal gerne zwei Beispiele. Zum einen können schon heute KI-Systeme Röntgenbilder besser analysieren als Röntgenärzte von der Fehleranfälligkeit. Das wird nicht dazu führen, dass es bald keine Röntgenärzte mehr gibt, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn KI-Anwendungen hier irgendwie den Arbeitsalltag sehr stark unterstützen können, dann braucht es in Zukunft vielleicht weniger Röntgenärzte einfach. Und gleiches Beispiel ist der Beruf des Juristen, der wahnsinnig textgetrieben arbeitet, Text interpretiert, natürlich liest und abwägt. Und wir wissen ja, KI-Anwendungen sind schon ziemlich gut, wenn es um Text geht. Und auch das wird dazu führen, dass der Beruf des Juristen, der wird jetzt nicht aufsterben. Aber vielleicht brauchen wir in 10 Jahren deutlich weniger Juristen. Das heißt, hier sind auch Jobs, die wirklich viel Ausbildung erfordert haben, durchaus ja in einer Situation, wo sie sich gewissermaßen neu erfinden müssen. Das sind so die 5 großen Felder, die schon relativ lange bekannt sind, aber immer mehr zum Tragen kommen.
Ich würde gerade bei dem letzten Punkt auch nochmal ergänzen, das ist mein Gefühl, sagt mir, das ist total richtig, was du sagst. Auf der einen Seite ist es dieser Aha-Moment gewesen, gerade durch ChatGPT auf einmal, da ist KI auf einmal da, was ja schon seit vielen Jahren da ist, aber jetzt auf einmal sieht man es an dem konkreten Beispiel, auch dass direkt die eigene Arbeit irgendwo betreffen könnte. Ja, ich bin aber immer noch der Meinung, dass die meisten Leute, vielleicht ist das dann auch digitaler Stress, sich aber noch nicht oder vielleicht auch bewusst da ein bisschen abgewandt haben und gesagt haben, ach, naja, wenn das hier nur so ein bisschen mehr als ein gutes Google ist, das ist zwar ganz nett, das kann auch sehr, sehr viel, aber mich betrifft es erstmal weniger. Das kann auch eine Schutzhaltung sein. Ich glaube aber, wenn man sich dann wirklich mal mit beschäftigt, und das habe ich die letzten Monate getan, was da für Potenziale da sind, tatsächlich da sind und was da wirklich die nächsten Monate, Jahre auf uns zukommen wird durch KI, dann ist dieser Stress tatsächlich absolut begründet. Und dieses Thema muss man auf dem Schirm behalten, weil nämlich das so kommen wird, dass sich die Arbeitsplätze massiv verändern. Ja, und das ist genau der Punkt. Deshalb verstehe ich auch total, dass da massiv Stress auch aufkommt. Und man erlebt es ja auch in der täglichen Arbeit, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die sich eben nicht so einfach tun mit Technologie, mit neuen Programmen, die ihre Stärken in anderen Bereichen haben, die eine hohe Praxiserfahrung haben, lebenslange Arbeit hinter sich und da Wissen in bestimmten Bereichen sofort Einschätzungen zu treffen. Aber wenn du denen sagst, pass mal auf, wir haben da schon wieder ein neues Tool und da wird jetzt kommt das nächste Update und jetzt verwenden wir Kommunikationskanal nur noch über Teams und andere Sachen, die kriegen massiv Angst. Und wenn du dann noch erzählst, was ChatGPT alles kann, dann steigt das nochmal deutlicher. Und ich glaube dann, ich meine, was die Konsequenz natürlich, Qualifizierung, Bildung in massivem Ausmaße, du hast es gerade mit Upskilling angesprochen, Reskilling, zum Teil Reskilling auch, ja. Also ich glaube, dass sich die Arbeitsplätze so weit verändern werden, dass wir wirklich da massive Qualifizierungswellen und Initiativen lebenslang, was schon immer der Fall war, aber jetzt noch viel schneller benötigen werden, um eben die Leute dann wieder produktiv in Arbeit zu bekommen, weil du sagst es richtig, ich glaube, es werden auch neue Jobs entstehen. Die Frage ist, das ist ja schon immer die Frage gewesen, werden es genauso viele oder sogar vielleicht mehr als in der Vergangenheit sein? Mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, dass es diesmal sogar so sein könnte, dass wir etwas mehr Jobs, sag ich jetzt mal, substituieren können als in der Vergangenheit, was aber auch notwendig sein wird, angegeben des demografischen Wandels. Also wir brauchen den technologischen Schub an sich, ja, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber es wird echt eine Riesenherausforderung, weil, na klar, du sprichst die Hochqualifizierten an, ja, da sage ich aber ehrlich, ich glaube, dass man die immer noch so weit mobilisieren kann, dass die dann auch lernen und sich weiterentwickeln. An dem unteren Ende, also da, wo die Personen an sich, sage ich jetzt vielleicht einmal eine Ausbildung gemacht haben und danach aufgehört haben, irgendwie sich groß weiter zu qualifizieren, da wird es schwieriger oder zum Teil ungelernte Kräfte. Also da muss man echt gucken, die irgendwie aufzufangen und auch wieder so zu integrieren, dass sie einen Beitrag leisten können. Denn Fakt ist, man wird jeden irgendwie brauchen. Ja, also das ist so mein Blick im Moment auf die Dinge. Und mich würde tatsächlich mal so interessieren, jetzt du arbeitest ja insbesondere sowohl in der eigenen Organisation eng mit euren Leuten und an diesem Thema, aber du bist auch, sag ich mal, beratend tätig für externe Organisationen. Wo siehst du da gerade so die massiven Auswirkungen? Bildung haben wir angesprochen, kannst du aber gerne nochmal auch drauf eingehen. Was sind so die großen Auswirkungen dieses digitalen Stresses für die Organisationen insbesondere?
Ja, um diese Auswirkungen gut verstehen zu können, ist es auch wichtig, dass man zunächst sich mal damit beschäftigt, was das denn für Konsequenzen fürs Individuum hat. Und da ist die Untersuchungslage auch schon ganz gut, also sowohl was körperliche als auch was mentale Belastungsfaktoren angeht oder halt Konsequenzen. Die körperliche Seite, das sind dann so Sachen wie Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind hier zu nennen. Auf der mentalen Seite, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde ein Stück weit, geht das dann in so Probleme rein, wie auch emotionale Erschöpfungszustände. Also das, was wir, glaube ich, auch merken, wenn wir so einen ganzen Tag in einem Teamstermin nach dem anderen gehüpft sind, abends bin ich einfach irgendwie platt und ausgelaucht. Etwas, was man, glaube ich, sehr stark unterschätzt. Und das kann natürlich dann auch sich intensivieren, bis hin zu Burnout-Erkrankungen, Angstzustände, Stressattacken, analoge Art. Also da gibt es einiges, was da belegt ist. Und wenn man das weiß und dann nochmal drauf gucken, okay, was sind denn die Konsequenzen fürs Unternehmen? Da wissen wir aus verschiedensten Studien auch, dass hier verschiedene KPIs einfach sehr stark betroffen sind. Also Produktivität geht runter, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeitermotivation zur Arbeit wird reduziert dadurch. Das Engagement, also auch die Bindung, auch mal die Bereitschaft, die Extrameile, die Berüchtigte zu gehen, wird dadurch reduziert. Und noch ein paar weitere. Und wenn man jetzt diese individuellen Komponenten und die betriebswirtschaftlichen zusammenführt, dann habe ich mir die Frage gestellt in meinen Forschungen, kann digitaler Stress nicht auch den Transformationserfolg von Unternehmen halt beeinflussen, indem ja nahezu alle Unternehmen unterschiedlich weit fortgeschritten gerade sich ja befinden. Und ich konnte belegen, dass digitaler Stress eben auch Mitarbeiterwiderstand erzeugt. Und wir wissen aus der Organisationsforschung, dass da gibt es so eine Faustformel, die sich sehr, sehr hart seit 70 Jahren hält, auch wenn es immer wieder Kritik daran gibt, aber sie hält sich irgendwie immer noch, dass 2/3 aller Change-Projekte eigentlich nicht da enden, wo man sie mal sich vorgestellt hat. Wie gesagt, da gibt es ein paar Kritiken, aber im Grunde genommen gibt es wirklich sehr, sehr viele Changes, die einfach scheitern. Und die scheitern seltener an schlechten Projektmanagern oder an der schlechten IT, sondern weil man die Menschen nicht richtig mitnimmt in diesen Veränderungsprozessen. Und das ist halt so ein Thema, dass aus dieser schlechten Mitnahme halt Widerstandsverhalten auch entsteht. Und wenn jetzt digitaler Stress dieses Widerstandsverhalten befeuert in der digitalen Transformation, dann kann das natürlich dazu führen, dass der Transformationsfortschritt einer Organisation dadurch ausgebremst wird. Oder wenn ich halt zu viel digitalen Stress in der Organisation habe, dass der Widerstand so groß wird gegen digitale Veränderungen, dass dann vielleicht die digitale Transformation als Ganzes hier beeinträchtigt wird und dann vielleicht auch in ihr scheitert. Also das ist ein Thema, warum sich Unternehmen damit beschäftigen müssen, auch losgelöst von der Fürsorgepflicht, die gesetzlich für die Mitarbeiter da ist, was auch viele Unternehmen machen. Aber rein wirtschaftlich gesehen wollen wir alle irgendwo in einer Arbeitswelt der Zukunft ankommen. Und dafür muss man eben sich mit diesen belastenden Faktoren beschäftigen, um die Belegschaft fit und motiviert zu halten.
Es passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich im Moment immer wieder von Unternehmen auch höre, die sagen, ach, dieses Homeoffice, am Anfang war das alles richtig gut, da haben wir ja das auch gebraucht und da war das alles besser als nichts, ja, also wir sind halt einfach darauf angewiesen gewesen. Jetzt, wo wir das etabliert haben, auf einmal haben wir das Gefühl, die Produktivität geht runter bei unseren Leuten, also es ist wirklich nachweislich schlechter. Kann das tatsächlich sein, dass das, so wie du es jetzt hier gerade beschrieben hast, dass es vielleicht dann damit zusammenhängt, dass digitaler Stress zum einen nicht richtig gemanagt gemanagt wird? Oder, ich meine, das ist natürlich auch dann die Sicht vieler Unternehmer, die dann einfach sagen, die Mitarbeitenden machen sich jetzt halt einfach auch einfach, die haben jetzt gemerkt, es geht. Und auf einmal, am Anfang war es ja notwendig, da hat auch jeder, war jeder froh, dass wir das so gemacht haben. Jetzt, sag ich mal, wird es eher integriert in den eigenen Alltag und so das Private rutscht in den Vordergrund und es wird stärker ausgenutzt, um es ganz hart auszudrücken. Mhm. Ja. Wie schätzt du es ein?
Ja, mir kam in dem Moment, wo du es so erzählt hast, kam mir ein Satz in den Kopf, den mal eine Managerin aus dem deutschen Bankkonzern mal gesagt hat zu mir während der Pandemie. Sie hat gesagt, wir können Krise. Wann immer quasi eine Krise im Land ist und es gibt dann irgendwie, die Bahn muss funktionieren, Güterverkehr muss irgendwie laufen, die Bahn kriegt das hin. Irgendwie läuft es dann. Und ich glaube, das ist in vielen Unternehmen so. Wenn die Krise da ist, dann wachsen Organisationen und Menschen über sich hinaus. Jetzt sind wir aber eigentlich nicht mehr in dieser Corona-Krise. Wir sind da glücklicherweise raus. Ich meine, ich hatte es ja selber vor 3 Wochen, aber grundsätzlich ist die Pandemie, sagen wir, können wir Haken dran machen. Und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir dieses unregulierte digitale Arbeiten denn so in einen Rahmen bringen, dass es eben ja das Beste da rausholt und die Produktivität damit begünstigt. Und ich glaube, wir haben uns noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Und wir rutschen jetzt ja schon in Themen rein, ja Richtung Organisationsentwicklung. Aber mein Lieblingsthema, was an der Stelle auch super gut passt, deswegen nenne ich es jetzt schon, ist das Thema einer digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung. Und wir haben uns einfach nicht damit beschäftigt als Unternehmen, wie wir denn digital zusammenarbeiten wollen. Wir mussten es auch erstmal nicht, weil es ging ums nackte Überleben für viele Unternehmen an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir uns eben damit mal auseinandersetzen, über welche Kanäle sind wir wie lange erreichbar? Wann sind wir nicht erreichbar? Wann sind wir in Präsenz erreichbar? Welche Meetings führen wir remote durch? Welche Hybrid, welche in Vollpräsenz. Es gibt ja für alles gute Hintergründe. Also so ein Teamentwicklungsworkshop würde ich niemals remote machen, auch nicht hybrid. So, wenn man aber jetzt gemeinsam an einem Dokument arbeitet, das kann man super gut in einer voll remoten Variante. Und man muss sich da als Organisation mit beschäftigen und da hängen so viele Themen auch dran, hybride Zusammenarbeit mit auch mit der Führungskraft, wie soll dann geführt werden? Und all diese Themen sind halt in der Hochphase der Pandemie einfach im Hintergrund gewesen, weil da ging es erstmal wirklich ums operative Geschäft. Und jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, um eben all diese Herausforderungen, die du gerade genannt hast, zu bewerkstelligen. Und ja, es wird auch immer Leute geben, die sich dann zurücklehnen und zu Hause einen faulen Lenz machen. Das wird es geben, aber das darf die vielen Vorteile, die uns ja diese hybride Arbeitswelt bringt, einfach deswegen nicht in den Schatten stellen oder auch die Menschen, die wirklich stark viel im Homeoffice arbeiten, unter Generalverdacht stellen. Weil ich glaube, das schafft dann auch eine Unzufriedenheit, wenn die Leute, die auch von zu Hause extrem viel machen, unter diesen Verdacht gestellt werden. Gibt es jetzt gerade den Shitstorm, den die Deutsche Bank erntet mit ihrer neuen Homeoffice-Regelung. Von daher glaube ich, wenn man gerade als kleines mittelständisches Unternehmen auch attraktiv sein will, dann kann man auf diese hybride Arbeitswelt nicht mehr verzichten. Also dann musst du die Möglichkeiten bieten.
Ich glaube auch, also ich denke, dieses Rad werden wir definitiv nicht mehr zurückdrehen können und es wird auch einfach nicht mehr passieren, ja. Und deshalb wird es darum gehen, wie nimmt man die Situation an, wie gestaltet man die aus, ja. Weil ich glaube, dass es tatsächlich schon so im Moment gefühlt, aber teilweise auch wirklich die Realität ist, dass es einfach nicht so richtig läuft, wie man sich's vorgestellt hat. Also, dass die Produktivität schwächer ist, als man sich's gerne wünschen würde. Man merkt tatsächlich vielleicht, Mensch, na, wenn die Leute hier sind bei uns im Unternehmen, dann geht wieder richtig was, dann läuft's auch. Warum nicht im Homeoffice? Und gerade in der Situation, wo und ohnehin massiver Druck in der Wirtschaft ist, also du hast es vorhin angesprochen, wir sind jetzt wieder in der Situation, wo die Konjunktur wieder schlechter läuft. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben international verändert sich massiv viel geopolitisch. Also der Druck auf die Unternehmen, die Geschäftsführung, Geschäftsleitungen steigt massiv. Dann Transformationsprozesse im digitalen Bereich und da geht es nicht nur um die Einführung von Kommunikationskanälen, sondern wirklich, wir haben auch jetzt gerade über KI gesprochen. Dann hast du noch die nachhaltige Transformation. Also es ist Wahnsinn, was da im Moment multiple auf Unternehmen einprasselt sozusagen. Und in Anführungszeichen, dann muss man sich auch noch drum kümmern, dass plötzlich die Workforce wieder ins Lot kommt, ins neue Lot. Also ich glaube, das ist einfach aber wesentliche Aufgabe, weil, wie gesagt, es wird sich nicht mehr verändern. Man muss jetzt überlegen, wie findet man für sich in Anführungszeichen, Volkswirte, wir sprechen gerne vom Gleichgewicht, das perfekte Gleichgewicht einfach in der neuen Situation. Und das sieht tatsächlich vielleicht auch anders aus. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei. Du hast jetzt ja schon ein schönes Beispiel angesprochen. Das finde ich im Übrigen ganz interessant. Das stimmt auch, dass man weiß es natürlich, aber solche Vereinbarungen treffen dann die wenigsten, dass man wirklich sagt, pass mal auf, wir vereinbaren konkret, wir kommunizieren nicht über 8 verschiedene Kanäle, sondern über einen und bestimmte andere weitere Regelungen, ja, weil das macht ja massiven Stress, wenn du plötzlich anfängst, öffnest deine E-Mails, dann hast du 10 E-Mails, dann machst du hier irgendwie noch Teams auf, dann hast du da 8 verschiedene Channels, da sind die neuen Nachrichten, dann machst du dein Handy auf, da siehst du plötzlich bei WhatsApp noch Sachen und dann ruft noch jemand an, ja, und dann kommt noch einer ins Büro rein, so, dann hast du, oder bei dir zu Hause. Ja, wie willst du denn das noch handeln? Also ja. Ich denke, da braucht man echt andere oder neue Regeln, die dann einfach der neuen Situation Rechnung tragen. Aber lass uns doch mal da ein paar Einblicke nehmen, richtig in diese Richtung. Wie können denn Unternehmen, Organisationen wirklich mit sowas umgehen?
Also was du gerade besprochen hast, das war ja wunderbar ein Beispiel für den Stressor Digital Overload oder halt digitale Überladung, nämlich genau diese vielen Kanäle, die ich dann quasi managen muss. Früher hatte ich vielleicht 2, 3 irgendwie zur Erbringung meiner Tätigkeit, heute habe ich dann irgendwie mal schnell 7, 8. Und dieses Thema, wie kann ich die Produktivität denn erhöhen? Auch da ist es ein Thema, wo ich glaube, wir müssen uns jetzt mal auch einer radikalen Meeting-Inventur unterziehen. Wir wissen, das zeigen auch alle Studien, die ich dazu kenne, dass wir seit der Pandemie deutlich mehr Meetings haben, vor allem halt remote.
Und es waren und vorher auch, ja schon zum Teil zu viel. Ja.
Genau, genau. Und gleichzeitig sind die Menschen, die in Meetings mittlerweile eingebunden sind, auch mehr geworden. Ich glaube, das kennen wir auch. Also früher, sage ich immer an der Stelle, war es ja schon eine Herausforderung, findet man einen Raum für 10 Personen, wo 10 Leute parallel rein können. Das ist ja schon die erste Herausforderung. Heute in Teams ist das innerhalb von einer Minute aufgesetzt. Und dadurch, dass wir mehr Meetings haben, die gehen auch im Teil auch ein bisschen länger, aber der Redeanteil ist ja maximal ungleichmäßig verteilt. Also ich glaube, die Erfahrung kennt jeder, irgendwie Meeting, wo halt irgendwie, sagen wir mal, 6 bis 10 Leute drin sind, aber der Redeanteil von 3 Personen macht irgendwie 90% aus. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist der Beitrag, den die anderen Leute leisten können? Und durch so eine digitale Zusammenarbeitsvereinbarung oder auch eine radikale Meeting-Inventur sollte man sich die Frage stellen, wen brauche ich denn wirklich in welchem Meeting? Und brauche ich für alles überhaupt ein Meeting oder hätte es mal irgendwo eine Mail gebraucht? Also früher haben wir gesagt, oh, schreib doch nicht Mails, ruf an. Ja, ist auch heute noch eine richtige Faustformel. Aber so die Frage zu stellen, muss denn jeder dabei sein oder kann er nicht wirklich produktiv an seinen Themen arbeiten? Das müssen wir eben auch mal diskutieren. SAP hat da den Focus Friday eingeführt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der nachgehalten wird, aber grundsätzlich dürfen hier keine Meetings stattfinden, damit man an entsprechenden Projekten mal produktiv arbeiten kann. Und mir geht's so, dass ich auch ganz oft an meinen Tagen über 3, 4 Stunden auch in Meetings bin und nicht mal zur Erbringung meiner eigentlichen Tätigkeit komme, weil halt einfach die Zeit nicht da ist. Und deswegen müssen wir mittels einer eben radikalen Meeting-Inventur, und auch, da sind wir ganz schnell bei kulturellen Themen, uns wieder mehr Räume schaffen, wo wir eben produktiv sein können. Und Produktivität ist ja auch dann ein Thema, dass ich eben ohne große Unterbrechungen arbeiten muss oder können muss. Und gibt hier auch eine super Studie, die uns gezeigt hat, dass wir monatlich durchschnittlich 3 bis 4 Tage Produktivitätsverlust haben durch Unterbrechungen. Dann kommt mal rechts unten als Pop-up eine Mail rein, dann kommt eine Teams-Nachricht rein oder ich kriege einen Anruf. Also es gibt ja eine Vielzahl von Störfaktoren, die man auch in großen Teilen ausstellen kann. Das wissen nur viele Menschen nicht. Ich habe am Montag einen Vortrag in Präsenz gehalten. Da frage ich dann immer, okay, und wem ist bekannt, dass, was ich in Microsoft alles einstellen kann, dass das Pop-up ausgeht, dass ich mir E-Mails stündlich anzeigen lassen kann? Da gehen ungefähr so knapp 20% der Hände hoch. Heißt, 80% wissen um diese Möglichkeiten nicht mal. Und das sind alles Themen auch, die Organisationen sichtbar machen müssen, damit eben diese Kommunikationsflut, die uns so viel Raum und Zeit nimmt, dass die reduziert wird und man für die eigentliche Erbringung der Tätigkeit wieder mehr Zeit hat. Und ich glaube, wenn man das schon schaffen würde, dann hätten wir gar kein Produktivitätsthema mehr an der Stelle.
Ja, also was ich auch wirklich gut finde, ist die Funktion, dass man Meetings auf 55 Minuten oder 50 Minuten oder auch 25 Minuten ansetzen kann. Das ist auch was echt einen Vorteil bringt, ja, weil in der Regel kriegst du ja angezeigt, Meeting endet gleich und wenn das 5 Minuten früher ist, dann kann man das in der Regel auch mit einer gewissen Disziplin auch einhalten. Ja, also diese Meeting-Disziplin wird schon echt, das ist extrem wichtig. Jetzt hast du angesprochen, eine Meeting-Inventur, das würde ich sofort unterschreiben. Das, wie gesagt, hat es, glaube ich, vorher schon gebraucht und braucht es jetzt noch viel mehr, weil das völlig richtig ist. Du kriegst da Einladungen zu Meetings, wo du dir wirklich denkst, welchen Beitrag soll ich da leisten? Und oftmals ist es dann für Personen auch schwer, sag ich mal, im mittleren Management oder irgendwo auf einer Referentenebene, dann da abzulehnen. Ja, dann kommt ja dann bestimmt die Frage, was soll denn das jetzt hier? Willst du mich veräppeln? Nimmst dann meinen Meetings nicht mehr teil? Also deshalb, du hast völlig recht. Ja, das ist eine kulturelle Veränderung, die ist da auch, die damit einhergeht, der man sich da bewusst sein muss. Dann hast du noch angesprochen, generell Vereinbarungen treffen. Wie wollen wir virtuell miteinander zusammenarbeiten? Aber vielleicht hast du noch ein paar andere Beispiele. Und also eins habe ich auf jeden Fall noch auf der Agenda oder zumindest mir hier in meinem Kopf abgespeichert. Das Beispiel von Choupo-Moting würde mich tatsächlich sehr interessieren, welchen digitalen Stress denn Choupo-Moting hat. Ich bin nämlich Fußballfan, zwar kein Bayern München-Fan, viel Leidtragender. Ich bin Club-Fan. Also von daher, ich weiß auch mit Stress allein schon im Fußball umzugehen. Ja. Aber sag vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele, was Organisationen da noch tatsächlich anpacken können. Und dann, wie gesagt, Choupo-Moting. Im Übrigen hat er auch beim Club mal gespielt. Würde mich tatsächlich interessieren.
Ich glaube, das Beispiel wirst du kennen. Aber über Fußball wollen wir nicht zu sehr einsteigen, denn ich bin Schalke-Fan. Als Schalker möchte man nicht über Fußball in diesen Tagen reden.
Auch schlimmer im Moment, ja.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber zurück zum Thema. Was ich glaube, was auch extrem wichtig ist, und da sind wir eben schon so ein bisschen gestriffen, du hast es gesagt, wenn dann die Einladung zum Meeting kommt und der Referent sich fragt, wie kann ich mir denn erlauben, hier rauszugehen, dann ist das aber auch ein kulturelles Vertrauensthema in der Organisation. Und was jetzt fast schon überall ein Buzzword ist, weil man es an jeder Ecke irgendwie hört, ich aber trotzdem betonen möchte, weil es einfach so unendlich wichtig ist, für die Zukunft der Arbeitswelt ist das Thema psychologische Sicherheit, Vertrauen in Organisationen. Und da stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise als Referent in so einem Termin irgendwie sage, hier, ich glaube, ich kann ja keinen Wertbeitrag leisten, ich klinke mich da aus. So, dann muss ich doch das Vertrauen haben, dass jetzt eben der das eingestellt hat, nicht zu meiner Führungskraft rennt und sagt, hier, der Herr Bausch, der ist jetzt hier, der hat sich in meinem Meeting jetzt nicht entschieden und so weiter. Also ich muss hier Vertrauen in die Organisation haben, auch ähnlich wie bei Mails, dass ich hier keine Konsequenzen fürchten muss. Das ist ja der Kern von psychologischer Sicherheit, seine Meinung sagen zu können, ohne Gefahr zu laufen, dass man in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen ausgesetzt ist. Und das ist ja bei einem Meeting-Beispiel auch so. Ist aber auch, wenn man an normale Mails denkt, an die CC-Flut, die wir auch erleben, da werden mal schnell irgendwie 8 Leute CC gesetzt, weil für die ist das ja wichtig. So. Natürlich können wir das nicht alles lesen. Dann heißt ja, ich habe euch die Mail geschickt. Hast du doch ein CC gehabt. So, ja. Aber wir müssen, glaube ich, uns, Jens Spahn hat das mal gesagt in der Pandemie, wir müssen uns viel verzeihen irgendwann. Aber im Endeffekt, wir müssen uns auch mal lernen, in der Organisation zu vertrauen und auch zu verzeihen, wenn wir mal nicht alles wissen. Weil die Entwicklungen sind so, so schnell an dieser Stelle. Wir können nicht alle Mails durchdringen, wenn dann irgendwie in einer Mail noch irgendwie ein Anhang ist mit 7, 8 weiteren Mails, den Sachverhalt komplett zu verstehen. Und in einer Organisation, wo halt wenig Vertrauen da ist, dann sichert man sich halt an dieser Stelle ab, dass man halt lieber noch eine Mail schreibt, gewisse Themen, um das halt einfach schriftlich festzuhalten. So, wer schreibt, der bleibt. Altbekannter Satz, der natürlich auch in der digitalen Welt seine Berechtigung hat. Aber wenn wir lernen, uns hier zu vertrauen oder besser zu vertrauen, dann haben wir eben die Chance, gewisse Sachen auch vielleicht mal wegzulassen. Und der nächste Punkt, der ist mir auch dann ganz wichtig, wenn in der Organisation Vertrauen da ist, auch zur Führungskraft, dann äußere ich meine Belastungsfaktoren vielleicht offener. Wenn ich kein Vertrauen habe, dann werde ich hier nicht sagen, boah, mich stresst das alles, mich belastet das und das wirkt sich auf meine Gesundheit aus. Und das heißt, psychologische Sicherheit und Vertrauen ist die Basis überhaupt, dass man über so eine Belastung auch sprechen kann. Wenn ich nicht darüber spreche, dann wird es den Menschen schlecht gehen, dann werden die irgendwann ausfallen und dann entstehen genau die betriebswirtschaftlichen Konsequenzen, die wir in der Mitte unserer Ausgabe besprochen hatten. Das heißt, hier kulturell drauf zu schauen, wie schaffe ich ein Arbeitsumfeld, in dem ich eben meinen Menschen das Setting gebe, dass sie möglichst produktiv zu sein oder sein können, das ist, glaube ich, auch von entscheidender Rolle.
Ja, und vor allem, ich glaube, psychologische Sicherheit, das kann man auch ausweiten auf den Stressor 5, den du ja benannt hast, dass man sagt, dass ich keine Angst haben muss, dass mein Job jetzt hier wegfällt, nur weil wir eine neue Technologie einführen. Da kann ich ja dann auch sagen, wenn ich weiß, die Organisation kümmert sich um die Mitarbeitenden, ja, und kümmert sich auch darum, dass dann gegebenenfalls ich einfach eine Qualifizierung bekomme, um dann wieder was machen zu können. Und wenn es ja im besten Fall wirklich gut läuft, dann hast du sogar einen Vorteil, dass du so eine Art digitalen Assistenten Lieferanten bekommst oder eine Technologie, die dir vielleicht bestimmte Arbeitsschritte abnimmt, um dir wieder mehr Freiraum zu geben für das, was du wirklich richtig gut kannst. Ich meine, das soll ja Technologie oder die Digitalisierung ja eigentlich auch bewirken, dass wir produktiver in diesem Sinne werden. Ja, also ich glaube, deshalb ist es extrem wichtig. Ich glaube, es ist halt einfach im Moment, so wie ich es vielleicht vorhin mal versucht habe aufzuzeigen, enorm viel. Ja, also es kommt einfach alles gerade. Ich weiß auch nicht, ob es in der Vergangenheit so war, habe ich mich auch nie mit beschäftigt, da richtig drüber nachzudenken. War das in der Vergangenheit auch so, dass einfach alles zusammenkam? Ja, also diese massive Umstellung von der Arbeitsweise wie wir, und innerhalb von kurzer Zeit. Ja, ich meine, Corona war ja jetzt erst hier vor kurzem 2021. Innerhalb von wirklich ein paar Monaten, kannst du ja sagen, hat sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, in den letzten Jahrzehnten zu plötzlich jetzt massivst verändert. Ja, ich meine, dass in den USA oder große Organisationen hatten Remote-Work-Ansätze schon vorher eingeführt. Wir waren da noch wesentlich weiter zurück. Jetzt kam das alles sehr, sehr schnell. Und wir müssen uns darauf einstellen. Und die anderen Faktoren habe ich auch benannt. Also es verändert sich einfach wahnsinnig viel und schneller als früher. Also ich glaube, dass es wirklich jetzt spürbar ist, dass man in so einem technologischen Fortschritt und technologische Entwicklung, gerade bei Digitalisierung, jetzt echt in diese Phase kommt, wo bei exponentiellem Wachstum einfach die schnelleren Wachstumszyklen kommen und damit einfach diese Herausforderungen enorm wachsen. Und das macht es den Unternehmen aus meiner Sicht so brutal schwer, sich auf alles einzustellen. Und deshalb kann auch nicht alles auf einmal rundlaufen, ja.
Absolut. Also da bin ich bei dir. Also es ist ja so, die Entwicklung ist so rasant geworden. Die Entwicklungszyklen sind immer kürzer. Und der Begriff VUCA-Welt ist ja hier auch in aller Munde schon seit ein paar Jahren. Und man kann halt alles nicht mehr so perfekt im Detail planen. Und umso wichtiger ist es halt auch, Entscheidungen in einem Setting der Ungewissheit und der Unsicherheit auch treffen zu können. Auch da sind wir beim Vertrauen, dass ich dann halt eben auch nicht die Sorge haben muss, okay, dass ich dafür dann eines auf den Deckel bekomme, wenn ich die Entscheidung nach meinem besten Wissen und Gewissen getroffen habe. Aber wir haben heute halt nicht mehr die Zeit. Ich meine, Fail Fast gab es als Startup-Konzept schon seit 15 Jahren. Wir müssen einfach diese Ansätze auf die Organisationen übertragen und in vielen passiert das ja schon. So ein Projektmanagement von vorne bis hinten mit irgendeinem Entwicklungsprojekt durchzuführen und dann guckst du am Ende, ob es passt, das gibt es ja heute gar nicht mehr, sondern es wird ja laufend quasi iterativ draufgeschaut. Und ich glaube, wir müssen eben Wege finden, wie wir uns an diese schnellen Veränderungsschritte anpassen können und wie wir da irgendwie bestmöglich Schritt halten können.
Erzähl doch nochmal das Fußballbeispiel. Choupo-Moting, welchen digitalen Stress hat der? Also ich halte es gleich nochmal aus.
Ja, du kannst es dir gar nicht herleiten, im Moment, weil wir über diesen Stress auch noch gar nicht gesprochen haben. Wir haben ja gerade über die fünf aus der Studie von 2007 von Tarafta et al. Gesprochen. Es gibt seit, 2018 gibt es einen weiteren Stressor, der sich da so als sechster ergänzt. Und das ist das Thema der Unzuverlässigkeit von Technologien. Etwas, das wir mit unseren Mikroeinstellungen ja vorhin auch ein Stück weit erlebt haben. Technologien werden niemals komplett fehlerfrei funktionieren. Es wird hier immer auch Abstürze geben. Und desto mehr Technologie am Arbeitsplatz, desto mehr Ausfallwahrscheinlichkeiten gibt es an dieser Stelle. Ja, und jetzt als Clubfan wirst du das Beispiel sicher kennen.
Meinst du jetzt Ausfälle, wie man mit Ausfällen umgehen muss? Ja, da bin ich auch.
Das auch, aber jetzt gar nicht verletzungsbedingt, sondern tatsächlich, es war das Jahr, ich meine, war es, ich müsste jetzt nachgucken tatsächlich, aber 2010, 2011, als Choupo-Moting von Nürnberg zum HSV wechseln wollte und es daran gescheitert ist, dass im Endeffekt das Faxgerät nicht funktioniert hat. Das Faxgerät hatte einen Knacks und das führte dazu, dass kurz vor dem Deadline-Day, vor der, ich glaube, 18 Uhr war Einsendeschluss bei der DFL und dieses Faxgerät ging nicht richtig durch und der Wechsel kam nicht zustande. Und das hatte dann wirkliche Konsequenzen für Choupo-Moting in dem Moment. Der wurde dann in die zweite Mannschaft verbannt, hat dann kein Profispiel mehr gemacht zu dem Zeitpunkt. Und dass er dann am Ende nochmal die Karriere gemacht hat, die er jetzt gemacht hat, das ist dann auch bemerkenswert. Aber da denke ich mir, also ob der sich heute nochmal auf ein Faxgerät verlässt, auch mal losgelöst, dass das jetzt, dass es jetzt nicht mehr heute per Fax alles laufen würde. Aber Technik funktioniert nicht immer und fällt halt aus. Und ich glaube, wenn es dann wirklich darum geht, dass er heute irgendwie einen Wechsel machen würde, dann wäre er besonders besorgt darum, dass plötzlich auch die technische Seite dieses Wechsels gut funktioniert. Und tatsächlich hat er auch mal, das ist auch ein Fact, der steht auch nicht im Buch, er hat auch mal irgendwie ein Länderspiel verpasst, weil man ihn nicht erreicht hat, weil man ihm auf einer veralteten Handynummer angerufen hat. Auch da sind wir beim Thema Kanäle. Jemand hatte noch die alte Handynummer und hat ihm dadurch irgendwie zu spät Bescheid gesagt. und so weiter. Ja, auch ein digitaler Stressor an der Stelle.
Ja, aber das heißt eigentlich doch tatsächlich, dass es auch wichtig ist, bei aller, sag ich jetzt mal, Möglichkeit von Technologie und allen, sag ich jetzt mal, Abseits, dass man nie den gesunden Menschenverstand und generell, sag ich jetzt mal, die Logik und das, was man analog erlernt hat, auch an der Haustür abgibt oder an der Firmentür abgibt. Denn das wird immer, glaube ich, notwendig sein. Ich denke, da kommt man auch wieder auf den Punkt zurück, dass es in Zukunft auch immer drauf ankommt, wird, wie du Probleme lösen kannst, gegeben eben neuer Möglichkeiten mit neuen Mitteln und Tools, aber wie du eben Probleme lösen kannst, und das musst du eben doch auch lernen, ja, deshalb ist es auch so wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln und eben sich nicht, wie du es völlig richtig sagst, auch auf Technologie immer zu verlassen, ja, also ich habe da auch, wenn du Podcaster, du bist selbst da auch Podcaster, und wenn du dann hast du auch alle Dinger schon miterlebt, also ich hatte auch schon gebrochenes Kabel, ja, und das erst danach festgestellt, weil ich leider für den Podcast keine Kopfhörer aufgesetzt hatte, ja. Und dann weißt du, du musst das halt einfach anders machen. Und dann kann ich niemandem die Schuld geben, auch nicht diesem blöden Kabel, sondern eher mir selbst, dass ich mir nämlich sage, erstens hättest du eine Testaufnahme machen können vorneweg, zweitens hättest du mal Kopfhörer mitnehmen können und hättest dir wenigstens die 5 Minuten noch nehmen können, und das hätte dir das komplette Ding gerettet. Ja, das heißt, auch da, völlig richtig, deshalb finde ich spannend, den Ansatz und den Punkt, der noch mit reinkommt. Man muss sich eben über diese Sachen auch Gedanken machen, weil sonst Sachen passieren, die du halt einfach so vorher ja nie hattest, ja.
Ja, absolut, total richtig.
Also ich finde es total wichtig und spannend. Interessant wäre es tatsächlich für mich nochmal so der Punkt auch, wie können denn Organisationen sowas messen, ja? Also ich meine, es ist ja immer schwierig, gerade so psychologisch, so weiche Faktoren. Wenn jetzt jemand aus meiner Belegschaft gestresst ist, wir hatten vorhin den Punkt, ja, die Produktivität geht runter. Manchmal ist es auch nur gefühlt, kann aber natürlich auch messbar sein, wenn man einfach merkt, der Output, den man vorher hatte, oder wenn das jetzt hier im Sales-Bereich ist, dann siehst du es ja sehr schön an Zahlen, der ist einfach nicht mehr da, ja? Ja. Woran kann man das aber noch messen? Insbesondere, wenn es hier darum geht, dass ich erkennen möchte, ob jemand ja durch diese digitalen Umgebungen und digitalen Faktoren gestresst ist, und vielleicht dann damit natürlich gleich verbunden, wenn man es messen kann, was kann man auch tun, ja?
Ja. Also man kann das gut messen. Das zumindestens, jede Messung hat Grenzen, keine Frage. Aber es gibt sehr gut validierte Fragen, Items, die man nutzen kann, um sowas zu messen. Da sind wir wieder in der Wissenschaft, die beschäftigt sich ja genau mit solchen Fragestellungen. Wie kann ich Instrumente zur Operationalisierung von gewissen Sachen entwickeln, die dann auch das messen, was ich messen möchte? So, Stichwort methodische Gütekriterien, da werden wir jetzt sehr wissenschaftlich an der Stelle. Aber da gibt es ein Fragebogenset, was man messen kann oder was man nutzen kann, und das Ergebnis, was man dann daraus bekommt, ist, dass man ein Gefühl bekommt, welche Stressoren sind denn in meiner Organisation denn besonders stark von Wert. Und dann hat man natürlich die Grundlage, auf der man ansetzen kann. Wenn ich eben merke, okay, das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben ist ein Thema, dass das die Leute eben sehr, sehr stark umtreibt, dann muss ich eben hier reingehen und Rituale schaffen, wie ich eben wieder eine Grenze aufbaue in diesen beiden Lebensbereichen, wie ich eben Phasen der Nichterreichbarkeit implementiere, wie ich sogenannte Cooling-Off-Perioden einbaue, also die Trennung auch der Rolle zwischen, ich bin jetzt angestellt im Homeoffice und 2 Minuten später bin ich Privatperson, weil ich den Laptop zuklappe, funktioniert für unser Gehirn nicht so einfach, da müssen wir auch Wege finden. Wenn ich eben das weiß, dass alles auf diese Entgrenzung hinausläuft, dann kann ich hier drauf reagieren. Wenn es aber eher die Jobunsicherheit ist, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann muss man sich angucken, okay, wie kann ich entsprechende Entwicklungswege aufzeigen, Re- und Upskilling, darüber haben wir gesprochen. Wenn es aber auch das Thema ist, dass ich die Komplexität nicht durchdringe und die Ungewissheit im Umgang mit solchen Technologien und digitalen Anwendungen habe, dann machen auch hier Entwicklungswege, Trainings für digitale Kompetenzen total Sinn. Denn wenn ich so ein digitales Mindset und ein grundsätzliches digitales Kompetenzset aufgebaut habe, dann fällt mir der Zugang zu gewissen Technologien einfach deutlich leichter, als wenn ich das nicht habe. Also diese Messung ist so die Basis an dieser Stelle, die eben hilft, um Gefühl zu bekommen, welche Stressoren sind denn wie stark in der Organisation vertreten. Und die kann man eben sich auch wunderbar auf individueller Ebene zur Verfügung stellen. Ich habe ja mit meiner Beratung einen digitalen Stresstest für Individuum entwickelt. Den können wir auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Ja, und da kann man dann, das sind knapp 30 Fragen, dann auch am Ende gucken, okay, welcher Stressor ist denn für mich jetzt der relevante an der Stelle? Und das ist, glaube ich, dann ganz hilfreich, um so ein Gefühl zu bekommen.
Mhm. Ja, also ich glaube auch, was mir so auch gerade in den Kopf kommt, ist tatsächlich, es braucht vermutlich auch einen anderen Umgang natürlich mit Fehlern, weil wenn ich dann gerade, wir haben vorhin über die Personen gesprochen, die vielleicht tatsächlich auch etwas entfernter sind, weniger affin für neue Technologien und digitale Tools, die dann ohnehin unsicher sind, die dann vielleicht auch Fehler machen, auch mehrfach Fehler machen, wo man sich dann denkt, wie kann denn das sein, in Anführungszeichen, du musst doch da oben nur drei Einstellungen machen und dann musst du da unten klicken und da einmal hier auf grün und dann geht es los. Das geht halt nicht so einfach. Ja, also das ist, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass auch da man den Blick drauf hat, dass man mit Fehlern der Personen anders umgeht, die dann auch stärker unterstützt in den Bereichen. Ja. Und ich glaube, das ist schon, du hast völlig recht mit der Aussage, es ist auch echt ein Kulturthema. Ja, also es verändert sich hier so viel, dass sich schon die Kultur im Unternehmen auch verändern muss, wenngleich was sich nicht verändert, höchstens eben in die andere Richtung, der Druck und der Speed von außen, der wird halt eben auch größer und das macht es aus meiner Sicht so verdammt schwer, unter einen Hut zu bekommen. Ja. Also, also vielleicht ein paar positive Praxisbeispiele vielleicht auch noch, wo man sagen kann, ja, wenn Unternehmen, die sich jetzt auch mit dem Thema beschäftigen, dieses Jahr auch vielleicht einfach mitkriegen, die das selbst erleben, die sich auch Gedanken machen, was kann ich denn da besser machen, was sind denn da gute Beispiele, die du vielleicht auch aus deiner direkten Beratung schon kennengelernt hast, die ihr vielleicht auch selbst bei euch schon umgesetzt habt, um die mal hier mit reinzuwerfen, um erste Impulse zu geben, für Unternehmen auch weiterarbeiten zu können?
Ja, also ich glaube, diese ganze kulturelle Transformation, die ist ein Riesenfeld, was extrem viel Einfluss nehmen kann.
Das ist natürlich aufhören jetzt, wird vermutlich, ne?
Also genau, ja. Genau. Nur man darf halt kulturelle Entwicklung nicht, also man darf es nicht unterschätzen im Sinne von, ja, das machen wir, dass die Leute sich hier zufrieden und wohlfühlen, sondern kulturelle Transformation und eine gute Kultur trägt ja maßgeblich zur Performance im Unternehmen bei. Und was du gerade gesagt hast, da kam ja auch der Gedanke einer Fehlerkultur wunderbar in den Kopf. Wir sprachen ja über psychologische Sicherheit und Vertrauen und alles ist die Basis, damit ich eben auch Fehler auch wirklich so nutzen kann, dass ich sie in Zukunft daraus meinen Lerneffekt habe. Also Fehlerkultur ist ja im Endeffekt genau das, dass ich eben sagen kann, okay, wie profitiere ich denn daraus, aus meinen Fehlern eben die Erkenntnisse zu gewinnen, die mir helfen oder die auch anderen helfen, daraus zu lernen. So, wenn ich aber kein Vertrauen habe, dann werden diese Fehler eher vertuscht und wir haben eben keine Chance, daraus zu lernen. Es gibt so ein wunderbares Beispiel von der deutschen Flugsicherung, wurde mir mal erzählt. Es war irgendwie eine hohe Führungskraft, die gesagt hatte, bei uns werden Fehler richtig hart gefeiert. So, ist jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich, könnte man meinen. So, Fehlerkultur, okay, wichtig und gut, aber Fehler feiern. So, aber die haben das wirklich so krass betrieben, weil die halt sagen, und die These teile ich, große Fehler resultieren immer aus kleinen Fehlern, die man nicht gemanagt hat ordentlich. Und große Fehler kosten bei der deutschen Flugsicherung am Ende Leben. Und deswegen haben die eine Fehlerkultur, dass die im Kleinen quasi schon Fehler versuchen so zu identifizieren und sagen, ach, ja, guck mal, wieder einen Fehler gefunden, so, mal überspitzt gesagt, machen wir jetzt ein Bierchen auf, so. Aber das hilft dann im Endeffekt, dass halt der Fehler nicht groß werden kann und am Ende dann Leben kostet. Und im Endeffekt ist es ähnlich in anderen Unternehmen, wenn ich die Fehler mit Technologien halt sichtbar mache, dann können andere Leute daraus lernen. Und das ist, glaube ich, also der kulturelle Aspekt. Dann
wobei, vielleicht als kleine Ergänzung, da ist es natürlich enorm wichtig, dass man diesen Grad noch irgendwie aufrechterhält, dass das Ganze dann nicht irgendwie die Ernsthaftigkeit verliert. Ne? Also das ist in dem Fall natürlich klar. Das Beispiel ist in Anführungszeichen so extrem, wenn es dann am Ende natürlich um Leben und Tod geht, weiß man, warum das so ist. Das ist aber meistens ja in dem produzierenden Betrieb oder im Dienstleister weniger der Fall. Ja, aber auch da muss man eben gucken. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich genau dieser Grad, den man finden muss, zwischen man macht das wirklich so, dass die Leute sich sicher fühlen, dass die auch wissen, sie dürfen Fehler machen. Auf der anderen Seite aber auch, dass klar ist, es ist wichtig, dass man die Fehler nicht mehrfach macht. Ja? Also nicht den gleichen Fehler mehrfach macht, weil dann würde ich ja schon ablesen, so, also da fehlt die Ernsthaftigkeit gerade so. Also ich denke da jetzt beispielsweise an das Thema Cybersicherheit. Viele Organisationen beschäftigen sich da momentan mit und auch zu Recht schulen fortlaufend ihre Mitarbeitenden. Also da gibt es ja auch tolle Softwarelösungen. Und wenn man dann sieht, da haben manche Leute, das ist ein wunderbares Beispiel, manche Leute haben auf Links geklickt, die man so hätte nicht klicken sollen, weil die Mails wirklich extrem echt aussehen, von Personen, die du direkt kennst, Und dann ist es wichtig, glaube ich, dass man das erkennt, dass man es kommuniziert, dass man es auf keinen Fall stigmatisiert und sofort bestraft hier, sondern im Gegenteil zu sagen, super, jetzt wie du richtig sagst, wir haben da Fehler gefunden, das sind die Fehler, die wir sehen wollten. Wichtig ist nur, bleibt da dran, lernt weiter, dass uns diese Dinger eben nicht mehrfach passieren, weil diese Cyber-Themen zum Beispiel, die können einem ja wirklich fast das Genick brechen. Ja? Also deshalb glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig.
Das steckt ja aber auch schon in der Definition oder der Beschreibung von Fehlerkultur drin. Also Fehler werden gemacht, damit man daraus lernen kann, und Fehler sollen aber nicht 2, 3, 4 Mal gemacht werden. Beim zweiten Mal kann man jetzt auch nochmal sagen, okay, aber ein drittes Mal derselbe Fehler von einer und derselben Person, dann wird es irgendwann schwierig. So, und deswegen ist es aber trotzdem so wichtig, dass man diesen ersten Fehler halt aufzeigt. Und dann bin ich genau bei dir. Gerade Stichwort Cyber Security ist hier, glaube ich, wirklich was, was viele Unternehmen ganz stark umtreibt. Aber vielleicht nochmal auf die Frage, die von dir war, was können Unternehmen denn noch tun? Also wir sind ja schon jetzt in unserem Gespräch an ganz vielen Punkten vorbeigekommen, die wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen können. Also die kulturellen Aspekte, da haben wir, glaube ich, gerade gesprochen darüber. Es gibt auch super Beispiele, wenn man jetzt auf die Otto Group schaut, wie die sich mal transformiert hat, kulturell aus einer Notwendigkeit der Unternehmensperformance. Also eigentlich ein super Beispiel dafür, welchen Einfluss das dann haben kann auf die Performance. Wir haben über Themen gesprochen, digitale Zusammenarbeit, also wie schaffen wir uns denn neue Räume, um produktiv zu sein. Auch das Stichwort Meeting-Inventur ist hier ein Thema an der Stelle. Was Unternehmen auch bräuchten, meiner Meinung nach, ist ein wirklich guter Helpdesk, also eine gute IT-Unterstützung, wenn halt eben die Unzuverlässigkeit von Technologien da ist, wenn irgendwelche Fehler da sind, dann müssen die Leute auch schnell wieder arbeitsfähig sein. Das heißt, du brauchst hier super gut ausgebildete Leute in deiner IT-Service-Einheit an der Stelle. Aber auch das Thema Führung ist ein Thema, da haben wir jetzt heute nur bedingt drüber gesprochen, aber auch die richtige Führungskraft. Also hier bekommt der transformationale Führungsstil eine ganz bedeutende Rolle zuteil. Wir kommen ja aus dieser transaktionalen Welt, von wegen hier tausche quasi Geld gegen Arbeitsleistung und du machst alles, was ich dir sage in deinen 40 Stunden, danach kannst du machen, was du willst. So, aber in einer transformationalen Führungswelt, und die brauchen wir halt immer mehr in dieser schnelllebigen Arbeitswelt, da ist die Führungskraft mehr in dieser Leadership-Kompetente und schafft eben ein Arbeitsumfeld, in dem der Mitarbeiter seine Leistung bestmöglich abrufen kann, schafft Entwicklungsperspektiven auf, ist eine Vorbildfunktion, also entstigmatisiert auch solche Themen, wie man mit digitalem Stress umgeht, wie man mit Fehlern umgeht. Also sie schafft hier Entwicklungswege, sie geht ganz individuell mit den Leuten um, und das, glaube ich, braucht es jetzt in der Kurzfassung zum Leadership-Thema. Dann gibt's aber auch noch weitere Ansätze, wo man dann wirklich in die Organisationsentwicklung reinrutscht. Befähigungsformate, also Re- und Upskilling haben wir auch drüber gesprochen. Beteiligungsformate, also die Transformation geht ja so schnell und die sollte jetzt nicht einfach übergestülpt werden, sondern die Leute müssen beteiligt werden. Wenn jetzt eine neue Software implementiert wird, dann ist es wichtig, die Basis damit reinzunehmen, die dann auch anwenden muss, weil die wissen am ehesten, welche Herausforderungen die Software auch meistern muss und was sie alles können muss und was sie vielleicht nicht können muss. Selten können das irgendwelche McKinsey-Berater irgendwie auf irgendwelchen PowerPoint-Folien verdeutlichen, sondern die Leute an der Basis, die es einsetzen müssen und damit arbeiten müssen, die wissen, was die Software können muss und was eben nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, hier irgendwie einen partizipierenden Prozess zu implementieren. Und wenn das alles berücksichtigt werden würde, dann hat man schon mal viel gewonnen an der Stelle.
Ja, also ich glaube, was auch noch ergänzend vielleicht hinzukommt, ist generell, dass sich Organisationen überlegen müssen, wie kriegen sie die Remote-Phasen in der Arbeit zusammen, auch mit den Präsenzphasen, und wie kriegen sie vielleicht auch wirklich an einigen Stellen die Leute wieder gern und mehr vielleicht sogar zusammen vor Ort in die Büros, weil ich glaube, und das ist schon ein Punkt, da müsste man sich vielleicht auch mal Forschung angucken, die Bindung an die Mitarbeiter, an die Unternehmen, die entsteht doch dadurch, dass du wirklich auch stärker vor Ort bist, dass du eine gewisse Identifikation hast. Ja. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es so einfach ist wie, sag ich es mal, in Präsenz, auch im Remote-Fall, dass du einfach ein gewisses Gefühl und eine Emotion für deinen Arbeitgeber hast. Weil wenn du vor Ort bist, dann siehst du die Menschen live, und das ist nochmal, wissen wir ja einfach alle, ist was anderes als Remote. Du kriegst ein anderes Gefühl, das ist wirklich, da hast du auch die zwischenmenschlichen Themen, die du weniger im Remote, weil diese digitalen Tassen Kaffee oder so weiter, das zeigt, dass wir haben ja alle festgestellt, das waren wirklich nur, sage ich mal, Substitute auf einer schwachen Ebene. Also das heißt, das kannst nicht komplett substituieren, dass du einfach zusammen am Tisch sitzt, dir in die Augen guckst und Kaffee trinkst. Aber ich denke, das ist eben ganz wichtig, da die Menschen auch wieder in die Organisation. Und da muss man sich halt einfach auch Gedanken machen, da muss man dran arbeiten. Das ist eben nichts, was man wie früher vielleicht voraussetzen konnte, dass einer immer da ist. Ja, also deshalb wir haben diese neue Welt. Aber dass man sich Gedanken macht, wenn die hier auch sind, dass wir dass die Arbeit dann auch entsprechend so gestaltet wird, anders gestaltet wird, dass die Organisation irgendwie andere Möglichkeiten schafft, um die Effizienz und auch die Bindung damit an die Organisation noch zu stärken.
Ne? Absolut. Also da gibt es natürlich auch Studien dazu, es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber das, was ich kenne, zeigt halt schon auf, okay, es geht dann nicht über den Obstkorb irgendwie, der sagt, okay, da kommt es jetzt ins Büro, sondern es sind primär die Begegnungen, der Austausch mit Menschen. Und was ich dann an der Stelle immer empfehle, ist tatsächlich, wenn man halt so ein oder zwei Office-Tage, also ich finde zwei immer ist ein guter Kompromiss an der Stelle, weil wenn man beispielsweise sagt, irgendwie an den Tagen, da nutzen wir wirklich die Präsenz des Teams und wir haben dann auch bestmöglich Präsenzmeeting, die in der Woche irgendwie stattfinden müssen, die machen wir dann alle an diesen Tagen, dass wir halt dann, wenn wir im Büro sind, eben nicht in einem Teams-Meeting nach dem anderen sind, so miteinander, sondern dass wir eben dann die Möglichkeit haben, uns wirklich physisch zu sehen und eben auch mal wirklich die Aspekte, die dann so unter den Tisch fallen, wie mal einen Kaffee trinken zu gehen, das Küchengespräch und so weiter, all das sind ja wichtige Punkte, die jetzt nicht mittelbar oder direkt auf den Unternehmenserfolg einzahlen, aber die dann ein Arbeitsumfeld schaffen, wo ich gerne bereit bin, auch zu arbeiten, auch die Extrameile mal zu gehen, mich mit dem Unternehmen identifiziere, Bindungsaspekte werden dadurch begünstigt. Also hier auch auf die weichen Faktoren dann in der Präsenz zu setzen und dann eben nicht an der Stelle hart Produktivität zu erfordern im Sinne von ein Teamstermin nach dem anderen. Das ist, glaube ich, an der Stelle ganz, ganz wichtig und schafft dann auch einen attraktiven Arbeitgeber.
Ja, also ich bin der Meinung, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, der individuelle Stress im digitalen Bereich, also der ist wirklich sehr individuell, je Person, ausgeprägt. Genauso individuell, glaube ich, ist es auch, was den Grad von Homeoffice angeht. Also es gibt eben auch bestimmte Bereiche, da geht es ja überhaupt nicht.
An andere geht es komplett, also genau, theoretisch, also, jetzt technisch gesehen. Ja,
und deshalb muss man einfach gucken, wo findet man dafür den entsprechenden Arbeitsplatz für die entsprechende Person mit in dem entsprechenden Team und der Organisation dann auch das perfekte Grad an Homeoffice oder den Mix an Präsenz- und Homeoffice-Möglichkeit. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, wie du es vorhin beschrieben hast, da auch drauf zu gucken, dass einfach man nicht alles so laufen lässt, egal ob er jetzt im Homeoffice ist oder hier im Büro. Das läuft so einfach durch. Ich glaube, da muss man sich einfach wirklich mehr Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, da waren jetzt extrem viele Beispiele drin und wir haben jetzt ja versucht, mal aufzuzeigen in dem Podcast generell, was ist digitaler Stress und dass das deutlich vielfältiger ist, als nur, dass ich ständig erreichbar bin, bis hin zu den Fragen eben, wie wirkt sich das aus, wie kann man es messen und was kann man da auch tun? Du hast ein paar echt, glaube ich, ganz coole praktische Beispiele auch genannt. Wichtig ist, glaube ich, noch am Ende, dass wir nochmal darauf hinweisen, gerne auch, dass wir das Buch verlinken mal in den Shownotes. Also jeder, der da vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren will, der kann durchaus auch nochmal da reinlesen, muss dazu keine Promotion abgeschlossen haben, um es zu verstehen, das ist auch sehr wichtig, denn es ist ja, glaube ich, also ich glaube, das ist eine unserer Hauptaufgaben, auch wenn wir jetzt so ein bisschen uns als Wissenschaftler mal betrachten, nochmal einfach das Wissen zugänglich zu machen und da bedarf es anderer Formate und deshalb finde ich es cool, dass du es gemacht hast und ich finde es auch super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal in den Podcast zu kommen. Und das soll erstmal von mir der Dank an dich sein für die spannenden Ausführungen. Ich sage einfach mal Danke hier.
Ja, also das kann ich nur zurückgeben. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einladung, weil ich finde das wichtig, zu dem Thema aufzuklären, sensibilisieren. Das ist in mir eine ganz tiefe intrinsische Motivation und freue mich über jede Vernetzung, die durch diesen Podcast zusammenkommt und zustande kommt. Und wenn ich dann noch irgendwie helfen kann, die Arbeit gesünder zu machen und produktiver, dann bin ich da gerne bereit für Gespräche. Von daher, war toll und gerne wieder.
Ja, dann danke dir, David. Das war ein spannender Ritt durch diese Themen und hat einfach mir auch mega Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen.
Danke dir, Lukas. Mach's gut. Ciao, ciao.
Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.